Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge eures vermeintlich Lieblingspodcasts Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos mit mir, dem Bene. Und er ist natürlich wieder dabei. Neues Buch, neues Glück. Leon, sei gegrüßt, mein Lieber.
Ich frage mich ja gerade schon, also natürlich sei auch erstmal gegrüßt, aber an der Stelle frage ich mich natürlich schon, was du mit neuem Glück meinst und denk ja schon an unseren Abschluss heute vom Buch. Aber so weit sind wir ja zum Glück noch nicht. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mich mental darauf vorzubereiten. Freue mich auf jeden Fall, neues Buch, du hast es angedeutet. Ich habe Bock tatsächlich, weiß noch nicht so ganz, was ich davon erwarten soll oder halten soll. Auch nicht nach den ersten 5 Kapiteln, oder da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, aber da kommen wir ja heute dann noch hin. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie bist du dann reingekommen?
Erstmal schön, dass du den Wink mit dem Zaunfall verstanden hast. Natürlich habe ich das Quiz angespielt und leider Gottes kommt das erst am Ende der Folge. Aber jetzt auf deine Frage einzugehen. Ja, es ist ein Start in das neue Buch. Das neue Buch lautet nämlich Der Mann mit dem goldenen Colt. Ist das 13. Buch, aber der 9. Film gewesen. Also haben wir da auch wieder so eine kleine Diskrepanz im Raum-Zeit-Kontinuum. Und wir werden es auch gleich inhaltlich merken, wo wir hier ansetzen. Und gerade die ersten Kapitel haben einen doch sehr verwirrt zurückgelassen. Und man merkt schnell, okay, das schlägt so ein bisschen in eine andere Richtung, als es der Film tut. Auch wenn Francisco Scaramanga eine Rolle spielt und auch seinem Ruf alle Ehre macht, sowohl im Film als auch im Buch. Es könnte spannend werden, aber ja, wie war denn dein erster Eindruck?
Ja, ging mir tatsächlich ähnlich. Also ich fand es auch inhaltlich erstmal verwirrend. Das kommen wir auch noch drauf. Ist aber eigentlich gut, finde ich, so inhaltlich. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber klar, der Vergleich zwischen Film und Buch, das, denke ich, fällt schon direkt am Anfang auf, dass es sich vielleicht ein bisschen, zumindest am Anfang, auseinandergeht. Hatten wir jetzt ja aber auch schon öfter. Genau deshalb, ja, fand es erstmal so erfrischend. Hatte aber insgesamt auch das Gefühl, dass das Buch ein kleines bisschen sich von denen, die wir zuletzt haben, unterscheidet vom, nicht klassisch vom Schreibstil, aber auch ein bisschen vom Aufbau. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Kann man aber vielleicht nach den ersten 5 Kapiteln auch noch nicht sagen. Oder es liegt daran, die Info können wir hier an der Stelle ja auch schon geben, es ist ein bisschen kürzer als die anderen, dass einfach mehr in kürzerer Zeit passieren muss. Ich hatte aber, wie gesagt, so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist irgendwie, er hat ein bisschen was verändert an seinem Rezept, der Gute. Aber vielleicht finden wir das zusammen auch noch raus. Vielleicht ist es auch nur ein erster falscher Eindruck.
Nee, aber da würde ich tatsächlich auch mitgehen, weil der letzte Band, den wir jetzt ja gelesen haben und erfolgreich abschließen durften, da fiel ja auf, also Leben und Sterben lassen, das war ja einer der früheren Werke. Jetzt sind wir im weit fortgeschrittenen Bereich, 13. Band. Und ich würde auch behaupten, dass sich in der Erzählstruktur einiges verändert hat, auch vor allem an der Person oder der Charakterisierung von James, aber auch den Nebencharakteren. Und wie du auch treffend gesagt hast, das Buch ist in Länge etwas kürzer, dafür finde ich die Kapitel etwas länger.
Also ja, da hatte ich auch
tut sich ja inhaltlich sehr viel und meine Notizen quellen quasi über, deswegen hoffe ich, dass ich das einigermaßen komprimiert wiedergeben kann. Habe auch einige Details ja, tatsächlich weggelassen, gemerkt, weil genau, der hat sich echt in vielen Sachen verloren zwischenzeitlich, die jetzt für den Inhalt oder für die eigentliche Handlung.
Ja, da kann man ja dann am Ende auch einfach die Empfehlung aussprechen, zu sagen, komm, nehmt das Buch selber in die Hand, liebe Leute, und schaut doch nochmal rein für die wirklichen Details dann. Wir sind ja hier nicht da, um betreutes Vorlesen zu machen, sondern wir wollen ja schon ein bisschen einen Mehrwert liefern. Da muss es ja nicht 1:1 da sein.
Genau, und wir haben, glaube ich, auch nicht die Lizenz des Hörbuchformats. Und ich glaube, da gäbe es qualitativere Sprecher als uns beide Pappnasen.
Und jetzt lehnen wir uns mal weit aus dem Fenster. Unsere Zuhörer sind natürlich auch nur da, weil sie diese Qualität und diesen Weitblick von uns schätzen und nicht betreutes Vorlesen haben wollen.
Super. Fantastisch. Dann würde ich sagen, wir können ja einfach mal reinstarten und die Leute in die ersten 5 Kapitel entführen. Dann, wie gesagt, starte ich direkt mal rein. Kapitel 1 hat bei mir den Titel Kann ich Ihnen helfen?
Ja, ich habe auch wieder ein Buch ohne Titel, aber ist ja mittlerweile Standard. Insofern sparen wir uns alles Weitere, würde ich sagen.
Super. Ein Anruf aus dem Jenseits bringt den britischen Geheimdienst ins Schwitzen. Ein Mann mit Bond-Codenummer behauptet, der echte James zu sein. Zwischen Zigarettentests, Fangfragen und laborgestützten Identitätschecks kämpft sich 007 durch das feinmaschige Netz der eigenen Bürokratie. Während alte Feinde längst totgeglaubte Legenden wieder aufrühren, fragt sich der Secret Service, ob sie den verlorenen Helden oder eine drohende Gefahr vor sich haben. Und auch wir tappen vorerst im Dunkeln. Alles sehr mysteriös.
Absolut. So, da sind wir schon beim ersten Punkt, würde ich sagen, warum wir vielleicht auch ein bisschen gebraucht haben, ins Buch reinzukommen.
Genau, ich würde einfach mal vorab droppen, dass die Handlung hier nach dem Roman Man lebt nur zweimal spielt. Mhm. Also wir erinnern uns zurück, es gab den Auftrag von James, sich mal nach Japan zu begeben, zum guten Henderson, wo er dann die japanische Kultur und Schule durchlaufen hat, um dann eine geheime Festung eines Doktors zu infiltrieren und dafür auf einem kleinen abgelegenen Inselchen sich angesiedelt hat, dort eben sich integriert hat, um von dort seine Mission zu starten, hat dort auch eine Scheinehefrau bekommen. Der Doktor war dann unser geliebter Blofeld und das ganze Fiasko endete mit einer riesigen Explosion. Blofeld und Irma Bunt haben sehr wahrscheinlich ihre Tage gezählt. James hingegen hat auch ein bisschen was an den Kopf bekommen und sein Erinnerungsvermögen verloren, hat dann ewig und drei Tage auf dieser Insel weitergelebt, während die westliche Welt davon ausgegangen ist, James sei tot und lernt seine Scheinehefrau Kissy, die ihn dann unbedingt behalten möchte und ihm deswegen nicht auf die Sprünge hilft bezüglich des Erinnerungsvermögens und dann aber irgendwann Ausflug ans Festland macht und da eine Botschaft aufschnappt, die ihn da so ein bisschen zurückholt, mit dem wichtigen Wink einfach mal beim KGB vorbeizuschauen oder in Vladivostok, glaube ich, war die Adresse, die da gepitcht wurde.
Ja.
Und das hat was bei ihm ausgelöst und er hat dahingehend auch Kissy befragt, die ihm dann, glaube ich, so eine Teilwahrheit erzählt hat oder irgendwie so, da bin ich gar nicht mehr ganz so fit drin, aber irgendwas in der Richtung war es. Obwohl sie ihm eigentlich erzählt
wurde, sie waren auf jeden Fall im Austausch. Ist. Ja, genau, sie waren dazu auf jeden Fall im Austausch. Bond, es war eigentlich wie ein kleiner Cliffhanger auch am Ende vom Buch, was man so ja auch nicht immer kennt. Es war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, weil man schon gecheckt hat, irgendwo ist ein bisschen was komisch, auch mit Bond. Er saß letztendlich, wie du es gut beschrieben hast, auf dieser Insel in Anführungsstrichen fest in einer Ehe, die er so wahrscheinlich nicht wollte oder Scheinehe besser gesagt. Genau, und hatte dann aber Informationen zum russischen Geheimdienst bekommen, wo man dann im Buch so ein bisschen das Gefühl hat, sei keine Ahnung, was jetzt noch abgeht. Und dann hat das Buch aber halt geendet. So mal grob zusammengefasst.
Genau. Yes. Also wir gehen davon aus, dass James vermutlich jetzt auch da irgendwo ein Kind hinterlassen hat, er sich dann durch diese Informationen des KGB getriggert fühlt und irgendwo da seinen Weg hin eingeschlagen hat. Und das jetzt erstmal als Vorgeschichte, um jetzt reinzugehen, weil es doch, glaube ich, einiges einfacher macht, wenn man den Stand hat. Mhm. Wir starten in London und haben die Erkenntnis, dass beim Secret Service nur die ranghöchsten Leute über alles Bescheid wissen und die ranghöchsten sind dort einfach M und der Stabschef. Der Stabschef ist auch vor allem für die Dokumentation dieser Angelegenheit und Aufträge im Kriegsbuch verantwortlich. Falls nämlich beide das Zeitliche segnen, braucht man irgendwo einen Hinweis oder einen Anhaltspunkt, um arbeiten zu können. Ein Geheimnis vor James zum Beispiel ist die Abteilung, die sich um den Umgang mit der Öffentlichkeit kümmert. Es ist jetzt nicht die klassische ÖA, wie man sie vielleicht heutzutage kennt, sondern es geht da sowohl um positive als auch negative Aspekte. Doch an jenem kalten Novembertag, wo unsere Story jetzt anfängt, soll James Bond diese Abteilung kennenlernen. Eine Frau hat nämlich einen sogenannten James Bond am Telefon, auch mit der entsprechenden Codenummer, die er durchgeben konnte, und der möchte unbedingt Kontakt zu M haben. Solche Anrufe gibt es leider Gottes aktuell zu häufigst, weil, James, wie der Westen annimmt, nach wie vor tot sein soll, in Japan ums Leben gekommen ist bei der Vision und dauerhaft rufen die allergrößten Spinner und Esoteriker an und melden entweder sich selbst als Bond oder als jemanden, der ihn gesehen hat und. Also da wird der Secret Service bombardiert ohne Ende.
Auch ein bisschen Selbstschuld. Bei mir war zumindest noch die Rede von, man hat auch einen Nachruf irgendwo veröffentlicht, wo ich mir halt auch wieder denke, weiß ich nicht, ob man das für einen Geheimagenten, den ja eigentlich niemand gekannt hat, tun muss.
Ja, aber gut. Geheim ist da auch mehr sein als
eben,
Schein.
Eben, das haben wir auch schon öfter besprochen. Als Nationalheld muss natürlich ein Nachruf sein.
James wird dann an eine Verbindungsstelle weitergeleitet, weil die Frau dann denkt, okay, er kennt die Codenummer, was weiß ich, ist mir vielleicht eine Entscheidung zu hoch, leite ich mal lieber weiter und dann wird sich drum gekümmert. Das ist nämlich der erste Sieb der erste Filter im System. Er hat damit bereits gerechnet, wird uns mitgeteilt. Oberst Boris hat ihn dahingehend informiert, dass das passieren wird, seitdem er in Leningrad behandelt wird. Also wir kriegen immer wieder so Side-Facts aus dieser Zeit in Russland und wir wissen nicht so ganz, was seine Intention ist, aber es wird sehr skurril. James will nach wie vor mit M oder zumindest mit Moneypenny sprechen, also seine Vorzimmerdame, und wünscht dort einen Termin. Der Captain am anderen Ende des Telefons zeichnet das Gespräch auf und veranlasst Scotland Yard parallel den Anrufer ausfindig zu machen, um ihn dann zu finden. Dafür muss er das Gespräch aber eine gewisse Zeit in die Länge halten. Man kennt es aus diversen Kriminalfilmen, Serien, wie auch immer. Also die Ortung dauert halt einen Moment. Das Gespräch dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also James will nach wie vor den Termin. Ihm wird gesagt, na, so einfach geht das nicht. Oder beziehungsweise man kennt keinen M. Also man tut so, als wüsste man nicht, was er will. Er bleibt aber dabei sehr beharrlich. Der Captain stellt sich, wie gesagt, ahnungslos, ist aber von der Beharrlichkeit sehr überrascht. Also das scheint ein Novum zu sein. Weshalb er seinen Vorgesetzten informiert. Der Vorgesetzte hört nun parallel in der Leitung mit, ist relativ widerwillig, also hat eigentlich gar keinen Bock da drauf, weil er denkt, ah, das muss ich mir auch noch so einen Spinner anhören. Also dafür habe ich ja meinen Captain, damit der sich um den Katsch kümmert und nicht ich mich jetzt auch noch. Gut, James beschreibt M und Moneypenny, also einmal das Aussehen und dann auch M stehe für Miles Messery und er kann auch die Büros bestens beschreiben, also liefert Informationen, die nur ein Insider kennen kann. So wie die potenzielle Speisekarte der Kantine, die regelmäßig durchwechselt. Also hat Insider-Infos, die kann man eigentlich nicht haben. Der Captain wird von seinem Vorgesetzten dann darüber informiert, dass James an den Angenehmen weitergeleitet werden soll. Tatsächlich ist Bonds Tod nämlich sehr mysteriös verlaufen. Also man hat nie eine Leiche gefunden und es sei auch alles ein bisschen ungeklärt gewesen. Zumal die Insulaner, bei denen James da gewohnt hatte, auch den Anschein erweckt haben, sie würden etwas absichtlich vom MI6 verbergen. Also die waren ja öfters auf der Insel, haben aktiv nach James gefragt und dann wurde immer gesagt, nee, der ist nicht hier. Und das haben sie anscheinend nicht so gut performt, dass man es ihnen geglaubt hat. James wird jetzt an Major Townsend verwiesen. Er bekommt dessen Adresse. Vielleicht kann er ihm bei James Termin bei M weiterhelfen. Also das soll der Angenehme sein. Der Captain ruft ihn dann an und fragt mal nach, wie das so möglich ist und so weiter und so fort, macht es quasi fest für James. James lässt sich nach dem Gespräch die Nummer geben, verlässt sein Zimmer im Ritz-Carlton. Der KGB hat ihn als Lebemann in den Akten stehen und diesen Eindruck soll er auch in London erfüllen. Also man scheint irgendwie gerade so ein Ding mit dem KGB am Laufen zu haben und versucht, eine Rolle zu spielen, die ihm nur so teilweise gerecht wird. Auf seinem Weg raus wird er fotografiert und anschließend sein Taxi vom Secret Service verfolgt. Also die haben ihn bereits ausfindig gemacht, haben seine Spur aufgenommen. Da ist was am Laufen. James kommt beim Secret Service an, will zu seinem Termin mit Townsend. Währenddessen werden die Bilder von ihm schon entwickelt. Man nimmt James den Mantel ab, hängt ihn dann für ihn auf. James ist sich dessen bewusst, dass dieser jetzt auch untersucht wird auf DNA und ähnliches, um nochmal zu verifizieren, dass er wirklich eher der ist, für den er sich ausgibt. Dann wird er in einen wohnlichen, freundlichen Raum geführt, der so gar nicht nach Arbeit aussieht. Dort wird er mit dem Angenehmen bekannt gemacht. James wird auch direkt ein Ziggy angeboten. Der Major erwähnt, er weiß, dass es nicht Bonds Lieblingsmarke ist und testet damit James. Der schnallt nicht, dass er für gewöhnlich Moreland Specials raucht. Also das war eine Falle für ihn und er ist voll reingetappt. Und währenddessen wird uns berichtet, dass James ziemliches Glück hat, dass er in Raum B gelandet ist, also bei dem Angenehmen. A wäre weitaus kuscheliger und der dort angesetzte Unangenehme ehemalige Polizeikommissar wäre auf die harte Tour vorgegangen, weniger auf die Angenehme. Und das ist die ultimative Selektion im Rahmen des Secret Service, was auch immer, nach welchen Präferenzen man wem da zuschustert, Bad Cop, Good Cop, spannend. James kennt diese internen Vorgänge nicht als Außendienstler, also der kann nichts darüber wissen. Oberst Boris und alle anderen Geheimdienste schon. Man kennt die Fassade, man weiß, wie die Strukturen sind, also da weiß der KGB in dem Fall mehr als James. Also wurde James alles detailliert erklärt, damit er das entsprechend nachvollziehen kann, was ihn da erwartet. Er hat auch ein sehr detailliertes Bild von Townsend geschildert bekommen und arbeitet genau nach den Auflagen, die ihm gegeben wurden. Er sagt, er will nur zu M und Bericht erstatten und zu keinem anderen. Ihm wird gesagt, dass er seit einem Jahr vermisst wird und als tot gilt. Man muss seine Identität erst verifizieren, ansonsten können wir nicht einfach jeden da zum Chef des Secret Service laufen lassen. Und so kommen wir denn da hin. James sagt, Mary Goodnight oder irgendeine andere Mitarbeitende könnte ihn definitiv wiedererkennen. Das wäre gar kein Problem, dann könnten wir diesen ganzen Spaß hier abkürzen. Dann wird ihm mitgeteilt, die ist im Ausland. Er soll den Aufbau des Headquarters erklären. Kann er machen. Er schildert alles, wo was ist, wie was funktioniert und, und. Dann soll James erklären, wer Maria Freudenstein war. Das war eine Doppelagentin beim KGB. Sie arbeitet für Abteilung 100, also kann auch die Leute noch genau zuordnen. Townsend wurde mit dieser Frage instruiert und hat nun den endgültigen Beweis. Es muss Bond sein, also das weiß sonst kein anderer. Jetzt müsste man nur die Info bekommen, wo James war und was zur Hölle mit ihm passiert ist. Der sagt aber nichts weiter, denn er will nach wie vor direkt zu M. Also wir drehen uns alle so ein bisschen im Kreis. Er drückt dann, also Townsend drückt James die aktuelle Times in die Hand, um nochmal seine Fingerabdrücke zu bekommen, und geht raus zum Telefonieren. Townsend geht dann ins Nachbarbüro zum Unangenehmen, um mit dem Labor zu telefonieren. Auch die sagen, yo, es sieht ganz danach aus, als wäre es James Bond. Jedoch sind seine Klamotten alle komplett neu und er ist durch den Zigarettentest gefallen. Das macht den Major nach wie vor sehr stutzig. Zumal auch sein Blick sehr leer wirkt und die Waffe, die er trägt, eine sehr ungewöhnliche ist. Also das ist nicht das Standardmodell, was er sonst bei sich hat. Er persönlich würde davon abraten, ihn zu M zu schicken. Ansonsten bekommen sie aber auch nichts aus ihm raus. Also es ist so eine Zwickmühle. Sie wollen gerne mehr Informationen, aber er wird sie nur M mitteilen. Und das ist halt ein gewisses Risiko, weil er gerade nicht so wirklich einzuschätzen ist. Der Major wird gleich dann zurückgerufen. Dann bekommt er die Info und geht zurück zu Bond. M wird James nämlich schon in 30 Minuten empfangen. Da ist gerade was im Terminkalender frei geworden, gar kein Problem. Und er ist sehr froh darüber, dass James wohl auf ist, dass es ihm gut geht. Der Stabschef würde gerne anschließend mit ihm zum Mittagessen gehen, wenn das für ihn fein wäre, weil man hat ja auch eigentlich eine freundschaftliche Ebene miteinander. Man schickt ihm dann einen Wagen. James lächelt das erste Mal, bedankt sich. Der Major soll aber dem Stabschef ausrichten, dass er leider keine Zeit für das Mittagessen haben wird. Also das wäre jetzt nicht so von Interesse. Den Termin bei M nimmt er jedoch gerne. Und damit endet bei mir das erste Kapitel mit sehr, sehr vielen Fragezeichen.
Ja, sehr viele Fragezeichen, total. Aber spannender Einstieg, mal eine ganz neue Perspektive eigentlich. Aber ich finde, je länger das Kapitel dauert, umso verwirrender wird's. Am Anfang denkt man so, jo, okay, geil, Bond ist zurück. Ja, okay, der kann da jetzt nicht einfach zur Tür reinlatschen. Irgendwie hohe Sicherheitsdinger, muss ich da durch. Aber da dreht er schon irgendwie oder so. War zumindest mein Gedanke, aber es wird immer konfuser und zwielichtiger. Insofern, ja, fand ich eigentlich einen ganz spannenden Start. Können aber, wenn du da nichts weiter hinzuzufügen hast, gerne auch Richtung Kapitel 2 mal blicken.
Ja, schieß los.
Im Osten gibt's Neues und die Strategien ändern sich. Für M's Blutdruck und Laune bedeutet das in der Regel nichts Gutes. Und auch das gesamte Team des Secret Service hatte gewiss schon entspanntere Arbeitstage. Die höchste Sicherheitsstufe ist geboten, denn irgendwas stinkt hier gewaltig. Doch ein M hat seinen eigenen Kopf, koste es, was es wolle, denn wenn der eigene Zögling als kommunistischer Friedensengel vor der Tür steht, wird auch ein M weich und kann nicht widerstehen. Also, alles beim Alten, Bond darf wie immer in die Unterredung unter vier Augen. Mhm. Im Headquarter, ja, war nicht gerade die freudigste Stimmung nach der Nachricht, dass der gute M sich in den Kopf gesetzt hat, hier, ich empfange mal meinen guten Bond. Personalchef versuchte ihm auch schon seit Ewigkeiten davon zu überzeugen, dass es insgesamt eine relativ dumme Idee ist, weil gefährlich. Bond alleine zu empfangen und ihn dann auch noch ins Headquarter zu lassen, viel besser wäre es eigentlich, wenn er woanders empfangen würde. Insgesamt sind das auch einfach viel zu viele Ungereimtheiten, also sicherheitstechnisch ein Fiasko, ihn jetzt hier zu empfangen. Ja, der Personalchef, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, hat ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu Bond. Die kennen sich ja eigentlich und sind gut befreundet. Dementsprechend schlägt er dann M auch nochmal vor, er selber würde lieber gerne erst mit Bond reden. Das hat sicher einen besseren Effekt und würde vielleicht auch ein bisschen entspannter sein, auch für Bond. Davon will aber M tatsächlich nichts wissen, auch wenn hier die Fingerabdrücke echt sind, alles irgendwie passt. Komisch ist es, aber M hat sich das in den Kopf gesetzt. Ansonsten ist es natürlich auch sehr komisch, da weist der Personalchef auch eindringlich darauf hin, dass sich Bond gar nicht gemeldet hat, seit er da ist. Er ist schon seit 2 Tagen in London, ist über Ostdeutschland quasi in den europäischen Teil eingereist. und hat sich aber dann weder bei Freunden, bei Bekannten noch bei seiner Wohnung sowie bei seiner Sekretärin, die immer noch sein Haus oder seine Haushälterin so rum, die immer noch sein Haus für ihn bereithält in der Hoffnung, dass er irgendwann kommen würde, trotz der Todesmeldung. Ja, hat er sich überall nicht gemeldet, hat nicht vorbeigeschaut, hat zudem einen perfekt gefälschten Ausweis à la KGB, der natürlich auch schon bestens bekannt ist, ist bestens bekleidet, wie du gesagt hast. Also alles sehr, sehr viele Zufälle, die oder Ungereimtheiten, die eigentlich komplett dagegen sprechen, ihn irgendwie hier im Headquarter zu empfangen. Ja, soweit so gut. Es ist, wie gesagt, zwecklos. Er schlägt auch irgendwelche Ablenkungsmanöver vor, für M zu sagen, ja komm, lass den doch im Anführungsstrichen im Park empfangen. Vielleicht hilft ja der gute Doc irgendwie ein bisschen weiter. Auch das lehnt M tatsächlich ab. Und ja, ist sich da eigentlich eher sicher, dass Bond einfach nur ein bisschen aufgepäppelt werden muss. Und genau, dann wird das schon alles wieder. Er wirkt auch relativ verlebt und ein bisschen dürr und hat sicher viel erlebt. Also das wird schon alles wieder werden. Und M macht sich natürlich auch, das erfahren wir als Leser dann, so ein bisschen die Vorwürfe, dass er ihn damals aus Sorgen um seine Gesundheit in den Einsatz in Japan geschickt hat, weil wir erinnern uns auch da, dazu muss man das vorherige Buch eigentlich auch ein bisschen kennen, Bond hatte bevor der Mission massive psychische Probleme, weil er sich auch verschiedene Dinge vorgeworfen hat oder Ereignisse hatte, die in seinem Leben passiert sind, die er nicht so einfach weggeschickt hat, und M's beste Idee war es damals, ihn loszuschicken und zu sagen, hey, ich bring dich mal auf andere Gedanken, ich such dir hier einen schönen Fall raus, das wird dann schon wieder, und davon ist er eben nicht zurückgekehrt. Das macht M sich natürlich auch als Vorwurf, das heißt, ja, er wird Bond empfangen und koste es quasi, was es wolle. Außerdem sind ja Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. M's Büro hat durchaus auch Verteidigungsmechanismen eingebaut, die unter anderem in der Decke eingelassen werden. Was es damit auf sich hat, erfahren wir vielleicht später noch. Und zwei Männer sollen doch bitte einfach vom Personalchef hierher beordert werden, sodass eine gewisse Sicherheit geboten ist und jederzeit eingreifen kann, falls Bond auf Dummheiten kommt. Jo, Bond ist dann auch schon da, er wird von der Limousine vorbeigefahren und steht mittlerweile schon, als der Personalchef M's Büro verlässt, bei einer völlig verwirrten und eigentlich auch sehr verängstigten Moneypenny. Ich glaube, das Gespräch, wie sie sich das vorgestellt hat nach der Rückkehr, ist so nicht verlaufen, sondern es war ein wortkarges Abtasten. Und genau, sie versucht gerade noch so ein bisschen den Albtraum für den MI6 abzuwenden, sagt dann auch noch, als der Personalchef rauskommt, hey, hör zu, ich glaube, der M, der kann doch heute nicht, zwinker, zwinker. Aber Personalchef sagt so, yo, da ist nichts zu machen. Hier, er hat mir gerade gesagt, das geht. Schick Bond rein und genau, damit ist die Diskussion quasi durch. Und Bill Tanner, der Personalchef und eben Bonds guter Freund, geht dann zurück in sein Büro, um mitzuhören, alarmiert bereits den Sicherheitschef, also dem ist da nach wie vor alles so ein bisschen komisch an der ganzen Sache, und M wiederum, erfahren wir dann, freut sich drinne, Bond zu sehen. Bond allerdings nach wie vor, wie er auch Moneypenny gegenüber war, sehr abweisend, relativ emotionslos, weder freut er sich, noch ist er irgendwie sehr herzlich. Auch dem Personalchef gegenüber, als sie sich gerade eben vor der Tür gesehen haben, kommt keinerlei emotionale Regung rüber. Und er beginnt eben einfach mal zu erzählen, weil M ihn dazu auffordert. Sagt dann aber auch gleich, Junge, ich kann mich nicht an viel erinnern. Ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen und dann nochmal irgendwann einen Schlag auf den Kopf gekommen. Dazwischen ist irgendwie auch nicht viel. Aber er ist halt irgendwann bei den Russen in Vladivostok gelandet. Da sind wir nämlich dann auch wieder bei der Information, die wir im letzten Buch noch erhalten hatten. Die haben ihn irgendwie aus dem Wasser gefischt. Dann wurde er ewig verhört, wurde nach Moskau geschickt, als sie gerafft haben, wen sie vor sich haben. So geil, 007. Den nehmen wir mal richtig durch, da kann man sicher einiges rausquetschen, aber das Bittere war, er konnte ihnen da auch nicht wirklich weiterhelfen, da er eben auch damals schon keine Erinnerung hatte und konnte denen nicht wirklich was erzählen. M ist tatsächlich, je länger Bond erzählt, etwas verärgert, teilweise auch etwas verwirrt, fragt dann auch nochmal nach, so, wo warst du denn, warum hast du dir denn alles erzählt, sag mal, geht's noch so, das ist doch nicht deine Art und Weise zu arbeiten hier, den Russen unsere Geheimnisse auf dem Präsentierteller.
Ja, aber die waren doch nett zu ihm.
Genau, und ja, dann sagt Bond halt so, ach komm, die waren alle echt nett, da kann man's aushalten, die haben ihn wirklich gehegt und gepflegt. Und auch in der Gehirnchirurgie, mein Gott, war das eine geile Sache, top behandelt, haben ihn da über alles aufgeklärt, Bond versteht jetzt einiges besser, der Osten ist doch gar nicht so böse, also das ist wirklich, da verkennt M einiges. Und außerdem, der gute M hat ihn ja auch immer irgendwie als Werkzeug verwendet. Das passt ihm jetzt auch gar nicht mehr so in den Kram, weil für die Kriege, die M kämpft, hat er absolut nichts mehr übrig. Möchte er sein Leben nicht aufs Spiel setzen, weil seiner Meinung nach, oder viel besser gesagt der Meinung des KGBs nach, braucht es das doch alles gar nicht. Man kann doch super zusammenleben, ist doch alles easy peasy, gar kein Thema. Und wenn M einfach den Laden schließen würde, ja, macht der KGB selbiges. Wer es glaubt, wird selig. Und genauso abgefuckt reagiert Bond, reagiert M dann natürlich auch. So, Junge, das ist kompletter Bullshit. Du hast hier eine Gehirnwäsche bekommen, so, oder das ist M zumindest klar, das spricht er so nicht aus. Aber er weiß, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Und Bond, wenn es ihm so gut gefällt, hätte sich einfach verpissen können und einfach drüben im Osten bleiben können. Wenn da alles so super ist, dann ist doch alles schön, kann er ja zurückgehen zu seinem Oberst. Tja, angepisst ist er dann natürlich auch über den Sachverhalt, dass der KGB so dreist ist, Bond als Friedensengel rüberzuschicken, quasi seinen eigenen Gefolgsmann 180 Grad gedreht hat und ihn jetzt als Kämpfer für den Frieden vorbeischickt. Und ja, alles, was er gelernt hat, macht er sich jetzt quasi in dieser Mission zunutze, um gegen M und den Secret Service zu schießen. Das heißt, M ist nun wirklich in Hab-8-Stellung, der weiß, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Bond hat auch tatsächlich mittlerweile seine Hand an der Tasche, was M auch nicht entgangen ist. Und Bond wirft M dann nochmal vor, er sollte als Kriegstreiber mal aufhören, den ganzen Scheiß zu machen, seinen Laden dicht zu machen. Und wie er das so alles nochmal auf ihn einprassen lässt, weiß M, hier geht gleich was schief und kann die Sicherheitsmechanismen ziehen. In dem Moment, als Bond seine Waffe aus der Tasche reißt, die dann tatsächlich gar keine Waffe ist oder keine Waffe im klassischen Sinne, sondern eine mit Gift gefüllte Spritze, die dann aber an einem Sicherheitsglas abprallt, das M aus der Decke herunterfahren lassen kann. Also der scheint schon ein ganz geiles Büro zu haben. Finde ich eigentlich auch an der Stelle mal cool, ein bisschen mehr von seinem Büro zu kriegen, weil ich finde, in den Filmen ist es immer ein bisschen präsenter, auch wenn wir das in der Form auch in Filmen noch nicht gesehen haben. Genau, und das war es dann aber auch schon mit dem kurzen Aufbäumen von Bond. Also er versucht da M irgendwie zu überwältigen beziehungsweise zu überraschen, sag ich mal. Nachdem das nicht gelungen ist, kippt er tatsächlich dann auch bewusstlos zur Seite und es wird relativ hektisch. Der Sicherheitschef kommt sofort reingelaufen, auch der Personalchef ist dabei. Irgendjemand meint noch, hier riecht es irgendwie nach Cyanid. Das heißt jetzt mal, wir müssen mal ein Stündchen hier die Räumlichkeiten lüften. Und dann stehen alle Mann auch schon vorne bei Moneypenny, die dann auch mehr im Weg steht, als dass sie irgendwie hilfreich ist. Die bekommt einige Anweisungen angeraunt. Es soll irgendwie schnell ein Arzt her, dass Bond wieder in Ordnung gebracht werden kann. Und Bond wird in das nächstbeste Büro in die stabile Seitenlage verfrachtet. Mit dem Hinweis, dass er immerhin noch atmet, aber irgendwie ist sein Kreislauf kollabiert, also hat er irgendwie Cyanid oder so mit dabei gehabt, was ihn dann irgendwie kampflos, sobald er seine Mission erfüllt hat, machen sollte. M bittet natürlich dann alle darum, die jetzt irgendwie beteiligt waren oder was mitgekriegt haben, dass es geheim bleiben muss. Auch der Dr. Moloney, den hatten wir auch schon mal in einem der Bücher. Das ist immer Bonds Arzt des Vertrauens, teilweise auch Seelenklempner. Ganz genau. sind wir uns einig. Soll eben sich um Bond kümmern in den nächsten Tagen. Das Ganze soll strengstens bewacht vonstatten gehen. Und außerdem bitte Pressemitteilung, weil M hat auch was ganz Feines geplant. Er hat sich nämlich den Plan überlegt, wenn die Russen mir auf den Sack gehen, dann schlage ich zurück. Ich habe hier auch eine Pressemitteilung, werde sagen, wie cool es ist, dass Commander Bond wieder zurück ist. Also man geht wieder an die Öffentlichkeit mit dem Geheimagenten. Aber in dem Fall, um gute Publicity zu machen, um den Russen zu zeigen, hier, euer Plan ist nicht aufgegangen. Und alles Restliche, was sonst noch so vorgefallen ist, erzählt M dem Personalchef dann später in Ruhe. Ja, genau, soweit davor, soweit bis hierhin. Dann fragen natürlich, gibt es einige Nachfragen, so, hey, was ist denn jetzt, wieso sollen wir uns denn um Bond so kümmern? Und M sagt, ja, Bond war irgendwie davor schon krank, er hätte ihn nicht losschicken dürfen. Jetzt ist er den Russen in die Hände gefallen und ist quasi noch kranker zurückgekommen. Diesem Mann muss geholfen werden und da möchte sich jetzt M irgendwie dem Ganzen annehmen und ist einfach nur froh, dass es ihm nicht so ergangen ist wie seinem Amtsvorgänger. Wir erfahren da noch, dass der ein oder andere auch schon mal aus seinem Chefsessel von irgendwelchen wild gewordenen Agenten geblasen wurde. Genau, M ist nämlich insgesamt der Überzeugung, einmal ein guter Agent, immer ein guter Agent. Er glaubt tatsächlich an Bonds Genesung, er glaubt an die Fähigkeiten von Moloney, Sir James Moloney, muss man ja hier dazu sagen. Und ja, will dann letztendlich eigentlich nur Rache an den Russen nehmen und dafür Bond wieder fit machen. Natürlich schon auch die Person Bond, aber er hat schon auch das Ziel, Bond dann weiterhin einzusetzen oder wieder einzusetzen und hat dafür auch schon das richtige Zielobjekt vor Augen. Irgendwie gibt es da schon länger so ein bisschen einen Fall zu einem gewissen Scaramanga, der noch keinen wirklich ebenbürtigen Gegner gefunden hat, der ihm das Handwerk legt. Und M sagt so, hier, guck mal, das wäre doch ein tolles Feld für Bond. Wenn er es schafft, wunderbar. Wenn nicht, dann ist er wenigstens nicht umsonst gestorben, sondern hat hier eine sinnvolle Mission erfüllt. Und er denkt auch, dass wenn Bond auf dem Schlachtfeld umkommt, in Anführungsstrichen, genau das auch, ja, der Wunsch in Anführungsstrichen von Bond wäre oder das, wo er hingehört, für auch Bond sterben wollen würde. Insofern, das ist doch eine feine Sache, auch wenn Tanner das anders sieht. So soll das gemacht werden. Und ob es wirklich so gemacht wird, darfst du uns in Kapitel 3 dann gleich mal sagen. Viel Input in den ganzen Kapiteln, muss ich sagen.
Ja, also jede Menge.
Es ist ordentlich was drin.
Ja. Ich finde, also die Argumente, die James vorbringt gegen den Westen und für den Osten, also es ist ja vieles Hanebüchen, ja, aber ja. Eine Aussage finde ich tatsächlich gar nicht so unberechtigt, nämlich, dass er als Waffe des Secret Service missbraucht wird und für Entscheidungen verantwortlich ist oder für Taten verantwortlich ist, die andere Leute für ihn entschieden haben. Und das ist ja ein fairer Deal, den gehst du ja bewusst ein. Also er wurde ja nicht gezwungen, zum Secret Service zu gehen, sondern er hat sich dafür mal verpflichtet. Aber wenn wir uns jetzt die Vergangenheit angucken, gerade M's Handlung, jedes Mal, wenn James total instabil war, hat er einfach das beste Mittel, um ihm jetzt quasi Stabilität in seinem Leben wiederzugeben, aufgrund von Verlusten oder irgendwelchen Traumata, schicke ich ihn einfach auf die nächste Mission. Einfach ins nächste Traumata hinein. Und da kann man, glaube ich, zu Recht sagen, Alter, also das war jetzt gar nicht die Tiefe, die aufgemacht wurde, aber das ist ein großes Problem. Also wenn du gut, also wenn du mich mehr als Mensch sehen würdest und weniger als Waffe, die ich bin, würdest du irgendwann sagen, hey, es ist gut, du hast genug gemacht, wir haben was anderes für dich. Jetzt nicht Büro, weil das ist ja auch nicht seins, aber irgendwas anderes, Stationsleiter irgendwo oder sonst irgendwie was. Aber das hat ja keinen Sinn einfach, weil er ja jedes Mal in Schlamassel gerät und jedes Mal noch zerstörter zurückkommt.
Ja, ich finde es auch eigentlich schon eine spannende Thematik. Irgendwie ist M ja dann doch auch reflektiert. Also eigentlich erkennt er ja das Problem sozusagen, hey, ich habe den da hingeschickt, habe den dann in seinem schwierigsten Moment gesagt, komm, mach mal einen neuen Fall, es wird schon gut werden. So, um dann jetzt wieder zu sagen am Ende, als Conclusion quasi, ja, aber ein neuer Fall wäre eigentlich schon ganz gut, damit er sich seine Sporen wieder verdienen kann. Ja. Ich meine, was er gemacht hat, ist nicht okay so, ne? Da wäre ich, glaube ich, da finde ich schon krass, wie Bond eigentlich, wie M eigentlich positiv reagiert. Gleichzeitig dann nur wieder mit einer dummen Aktion, die doch am Ende nicht viel anderes bewirken kann, weil das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal durchgehabt. Bin ich bei dir, ja.
Gut, wir wollen mal gucken, wie es James so agiert in der Behandlung. Kapitel 3, Pistols Scaramanga. M sitzt im Club, die Times vor sich, doch die Zeilen bleiben ungelesen. Der algerische Rotwein schmeckt heute bitter, vielleicht weil er zum ersten Mal eine ganze Flasche bestellt hat. Etwas nagt an ihm, die Entscheidung, James Bond zurück in den Dienst zu holen. Auf seinem Schreibtisch wartet bereits die nächste Akte über Francisco Scaramanga. Ein Name, der selbst unter Geheimdienstern mit leiser Ehrfurcht ausgesprochen wird. Ein Mann, der seine Waffe so liebt wie andere einen Menschen. Goldene Kugeln, ein kaltes Lächeln und ein Schatten aus der Vergangenheit. Während M die Berichte studiert, versucht er, den Menschen hinter dem Monster zu verstehen und fragt sich, ob Bond, von dem er sich kaum erholt hat, wirklich der Richtige ist, um ihm gegenüberzutreten. Der Gedanke, dass dieser Auftrag sein Todesurteil sein könnte, bleibt unausgesprochen, doch unausweichlich. Also, wir starten rein. M ist beim Mittagessen, diniert im Horses und kulinarisch mal wieder ein Hochgenuss. Er verbirgt sich hinter einer Ausgabe der Times, um nicht angesprochen zu werden. Doch aktiv liest er sie gar nicht, weil er mit den Gedanken wo ganz anders ist. Das fällt natürlich dem Oberkellner Potterfield auf, der gegenüber einer Kellnerin-Kollegin anmerkt, dass M heute sehr zerstreut wirkt. Er ist nämlich nebenberuflich Hobbypsychologe und kennt seine Gäste und ihre Verhalten sowie ihre Interessen oder ihren Geschmack ausreichend gut. Er nennt auch ein Beispiel. M trinkt in der Regel einen algerischen Rotwein, den kein anderer Mensch auf diesem Planeten gerne trinkt. Und nur deswegen ist er auf der Karte drauf, wegen M. Und er hängt daran, weil das zu seinen Dienstzeiten bei der Marine halt ein Riesenthema war. Und bei jedem Besuch bestellt er nicht mehr als eine halbe Karaffe von dem Zeug, weil er wahrscheinlich nicht zu betrunken sein möchte. Und heute hat er eine ganze Flasche geordert. Also wenn das kein Signal ist, dann weiß Potterfield auch nicht weiter. Da muss irgendwas im Busch sein, vermutlich ein besonders schlimmer Morgen, doch für mehr Spekulation ist die Zeit dann auch zu knapp, denn M bezahlt bereits und steigt in das Fahrzeug seines Chauffeurs. Wir wissen ja, der Morgen war alles andere als illuster, der war eher für die Katz. Auf dem Weg durch London geht er zum x-ten Mal die Vorkommnisse des Morgens durch und überlegt, ob seine Entscheidung bezüglich James korrekt war, aber wenn ihn einer wieder hinbekommen kann, dann ist es Sir James Moloney. Doppel-Null-Abteilung ist trotzdem nicht drin, das geht nicht. Man kann zwar vergeben, aber man kann nichts vergessen. So ein Zitat von ihm, so ein Spruch von ihm hat er erfunden. Und alle, die da irgendwie mit dran beteiligt waren heute Morgen, die wissen das ja auch. Und dann kann ich den nicht hier zu meinem Team-Captain ernennen, wenn alle wissen, der hat sie nicht mehr alle an der Latte. Das funktioniert einfach nicht.
Solider Punkt, also sehe ich auch so.
Aber hey. Aber er versucht es optimistisch zu sehen und sagt, ey, wenn ich die Waffe wieder richtig rum ausrichte, ist sie die tödlichste Waffe, die ich im Sortiment habe. Und das ist eine große Chance. M macht sich auch Gedanken zu dem Werkzeugmissbrauchsvorwurf von James. Natürlich ist es so, das steht auch offen und ehrlich ein, natürlich wird James ja benutzt, mehr oder weniger. Aber er ist nun mal ein sehr guter Schütze und deshalb in der Doppel-Null-Abteilung eigentlich mal richtig aufgehoben gewesen. Und der aktuelle Auftrag benötigt einfach seine Personalie und bietet die Chance zur Rehabilitation, was ja auch nicht verkehrt wäre. Dennoch könnten jede Menge Probleme auftreten und, das hattest du ja auch erwähnt, für M ist es jetzt eine Win-Win-Situation, mehr oder weniger. Entweder James löst den Fall, wird wieder der Alte, alles ist gut, oder er stirbt halt bei der Mission und kann als Held da irgendwie nochmal zu Kreuze getragen werden und dann ist das Thema auch gegessen. So oder so, ja,
ist ja, jetzt für ihn M hat kein wenig großer zu verlieren, wenn ihm jetzt nicht die Pistole selbst auf die Brust gesetzt wird. Das kann, finde ich, schon auch noch passieren. Den Fakt lässt er irgendwie so ein bisschen außer Acht, aber vielleicht traut er sich da so viel Personenkontrolle und Personalführung zu, dass das nicht passiert.
Er geht in sein Büro, aber nicht durch den Privateingang, sondern durchs Vorzimmer, durch Moneypennys Arbeitsbereich und fragt sie nach dem ekelhaft beißenden Geruch, den er wahrnimmt. Das sei wohl das Desinfektionsmittel, um das Cyanid rauszubekommen. Er kann jetzt auch wieder reingehen, er soll halt nur lüften, das wäre relativ wichtig, ansonsten wird es eklige Angelegenheit. Die Akte für M ist auch da und der Stabschef wird gleich auch aus seiner Pause wiederkommen, dann kann man miteinander quatschen. James wurde ein Beruhigungsmittel gegeben und dann anschließend abtransportiert. Dann gehen Moneypenny und M zusammen Telegramme durch, um ein bisschen Alltag wieder reinzubekommen und auch den alltäglichen Aufgaben gerecht zu werden. Währenddessen grübelt Moneypenny über M. Sie weiß nämlich auch nicht, was sie von ihm halten soll, ob sie den Mann liebt oder hasst. Also da wird gleich mit den ganz großen Extremen gespielt. Eins weiß sie jedoch, sie respektiert ihn bis auf den Tod. Er ist der respektabelste Mann, den sie kennt. Und das schätzt sie extrem an ihm, auch wenn sie vielleicht nicht immer seiner Meinung ist und seine Methoden immer so toll findet. Dann ist es Zeit, der gemeinschaftliche Arbeitsalltag ist geschafft, M möchte wieder seine Ruhe haben, setzt sich ins Büro und holt sich die Akte, die er haben wollte, über Francisco Pistols Scaramanga. Währenddessen darf sein Pfeifchen natürlich nicht fehlen, um so die Information besser haften zu lassen.
Stand bei dir auch der ganze Name von Francisco Paco Pistol Scaramanga?
Ich glaube, ja, Paco habe ich es weggelassen, weil ich fand Pistols
wichtiger. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ist natürlich ein schöner Künstlername mit irgendwie 5 Trilliarden Namen.
Und jetzt kommen wir wieder zu Ian Flemings Lieblingstätigkeit, nämlich eine komplette Vita einmal darlegen. Also alle Fans der Bücher wissen bereits, wie der Hase läuft. Wir kriegen über gefühlte 10 Seiten erklärt, wer er ist, wo er herkommt, wie er aussieht und.
Aber halt auch, was mich da manchmal echt so ein bisschen, in dem Fall glaube ich auch wieder gestört hat, es ist so trocken, es ist halt wirklich aufgebaut wie diese Scheißakte. Es ist halt wirklich so, ne? Ein Fakt nach dem anderen wird runtergedroppt und ja, gut, egal. Du hast es sicher schon schön zusammengefasst. Ich vertraue dir.
Ja, das werden wir sehen. Erstmal, Scaramanga ist freiberuflicher Auftragsmörder. Super sympathisch, schon mal. der vor allem für den KGB und auch Kuba arbeitet. Surprise,
doppelt Surprise. Sympathisch.
Und zeitgleich mit Castro ist auch er auf der Bildfläche erschienen, also da gibt es irgendwo einen Zusammenhang. Er hat dem Secret Service und anderen Geheimdiensten bereits in der Vergangenheit extreme Schäden zugefügt, also Personalien verschwinden lassen, nett formuliert. Er kann in seinem Territorium, also rund um die Karibik, schalten und walten, wie er möchte, gilt dort als lebender Mythos, der Mann mit dem goldenen Colt. Das stützt sich auf seine favorisierte 45er, auf seinen favorisierten 45er Colt und den 24 Karat Goldkugeln, die er nutzt. Die Munition stellt er auch selber her, also wir brauchen anscheinend keinen extra Ausflug nach Macau, um dort einen Waffenspezialisten kennenzulernen, aber schauen wir mal.
Ich fand den Exkurs nach Macau eigentlich gar nicht schlecht, aber hey.
Ja, er hat sehr viele gute Agenten auf dem Gewissen, relativ groß, dünn bis athletisch sportlich, 35 Jahre jung und hat die Besonderheit, eine dritte Brustwarte zu haben, also das ist identisch mit dem Film. Das ist
ein Ding anscheinend, ja.
Was uns im Film nicht erklärt wurde, gilt im Voodoo, da haben wir wieder die Brücke zum letzten Band, als ein Zeichen der Unverwundbarkeit und sexueller, also sehr guter sexueller Potenz. Er ist ein absoluter Schützenjäger, sollte damit James also ein bisschen connecten können und hat vor seinen Morden immer, immer, immer Verkehr, hilft ihm bei einer sicheren Hand im Gefecht. Seine Biografie ist, er ist katalanischer Herkunft, kommt aus einer Zirkusfamilie, ist auch ein Muster, was man öfters mal trifft bei Fleming. Als Jugendlicher in die USA illegal ausgewandert und hat sich dort für die Spangled-Bande engagiert. Auch da sollte etwas klingeln, nämlich aus welchem Buch?
Die hatten wir verschiedentlich, aber wir hatten sie vor allen Dingen, glaube ich, dabei bei Goldfinger. War die nicht auch dabei, unter anderem?
Ja, wenn Goldfinger oder Diamantenfieber, meine ich.
Diamantenfieber auch noch, genau. Ja.
Und Ward war dort nämlich engagiert im Tiara Hotel, also das ist der ganz klare Wink zu Diamantenfieber. Also da wird auch wieder ein Rückschluss getätigt. Er arbeitet dort als Verstrecker, musste aber nach einem Duell gegen einen rivalisierenden Vollstrecker fliehen. Das Duell hat er ohne Probleme nämlich gewonnen. Dann war natürlich alles hinter ihm her, also raus aus den USA, ging dann in die Karibik und wurde sehr fett entschädigt von seinem Arbeitgeber. Also das Geld hat er noch gerne mitgenommen. Im Untergrund unterstützt er Castro bei seinem Aufstieg und bekam dann wieder den Job als Vollstrecker im Sicherheitsdienst. Er hat einen kubanischen Diplomatenpass, also damit extrem hohe Immunität und benötigt keinerlei Tarnung. Also gibt es auch keine Polizeiakte über ihn und in seinen Territorien, habe ich ja bereits erwähnt, hat er komplette Narrenfreiheit und sogar Helfer und Bewunderer, die ihn unterstützen. Er hat zudem ausreichende geldliche Mittel und jede Menge Immobilien, die ihm Möglichkeiten verleihen. Angaben über seine Motivation findet man bei CC. Also das wurde jetzt in dieser Akte ausgespart, das ist ein extra Anhang. Jemand, den M kennt, ist CC, nämlich ein Kollege mehr oder weniger, der in M's Augen ein sehr verhätscheltes Leben führt, ein bisschen zu entspannt, nicht ganz richtig beim Secret Service, da auch viel einfach Zeit absitzt im Headquarter und Meinungen und Urteile über Zielobjekte schreibt oder diese erstellt. Er muss aber eingestehen, auch wenn er mit seiner Arbeitsweise nicht happy ist und wahrscheinlich auch privat mit ihm kein Freund wird, ist die Arbeitsweise oder seine Resultate extrem präzise und auch meistens sehr, sehr gut. Im Bericht musste CC sich ausführlich mit Scaramanga auseinandersetzen, da Geheimagent und dennoch Person des öffentlichen Lebens, also eine spannende Personalie einfach. Seine Neigung geht auf seine Zirkuszeiten zurück. Er hat dort mehrere Rollen gehabt. Er war als Kind Jugendlicher Meisterschütze, er war Muskelmann, er in der menschlichen Pyramide und Elefantentreiber obendrein auch noch. Er ritt nämlich den großen Elefantenbullen Max. Der wird im Jahr einmal brünstig und hat dann immer ein Schleimdepot hinter den Ohren. Also wir wurden super detailliert hier wieder an der Stelle. Ja. Also da steht irgendwie hinter seinen dicken Ohren ein Schleimdepot und das muss abgekratzt werden. Das wurde leider einmal vergessen und Max ist bei der Vorstellung durchgeballert.
Trampelt quasi einmal Mad Max geworden.
Touché. Wirft Scaramanga ab, macht einen Turn durch die Manege. Viele Opfer fallen ihm dann noch zu. Also er trampelt dann auch noch Leute tot und entschwindet auf einer Eisenbahnstrecke. Die Cops holen das Tier ein, als er gerade runtergekommen ist von seinem Trip, ballern sie noch auf ihn drauf, machen ihn damit wieder wütend. Er rennt wieder zurück in die leere Manege, versucht unter Qualen seine Nummer wieder aufzuführen, zu Ende zu bringen. Scaramanga kommt, redet gut auf ihn ein, das Tier mittlerweile stark verwundet. Und Max will ihn gerade auf seinen Rücken nehmen, dann kommen die Cops wieder und bringen das zu Ende, also töten das Tier. Scaramanga flippt daraufhin aus, weil er anscheinend eine gute Bindung zu seinem Tier hatte, was ja nicht verwerflich ist. Was dann wiederum verwerflich ist, ist die Reaktion. Er nimmt sich seine Pistole, die er eh dabei hatte, und tötet den Polizeikapitän mit einem Schuss und haut daraufhin ab. Das ist vermutlich der Auslöser und fundiert damit Scaramangas Motivation, sich an der Welt zu rächen. Also er schiebt einen Hass gegen alles und jeden, sieht sich da benachteiligt und das naive jugendliche Gehirn hat dabei den Schaden und die teilweise gerechtfertigte Variante der Polizei verdrängt. Also dass der Elefant einfach auch Leute totgetrampelt hat und eine Gefahr dargestellt hat, ist für ihn jetzt nebensächlich, weil er eine Bindung zu dem Tier hatte. Weiterhin stützt sich CC auf Sigmund Freud und sagt, die Schusswaffe ist eine Penisverlängerung und Scaramanga spezieller Tick mit speziellen Kugeln etc. verdeutlichen einen sehr starken Fetisch, welcher entweder eine sexuelle Kompensation oder Ersatz darstellen soll. Also jetzt geht es bei Reva richtig in die psychologische Metaebene. Mhm. Weiterhin geht aus einem Times Magazine Beitrag hervor.
Da wird es dann dünn, ne? Also, ja, jetzt habe ich schon ein Stück vorgegriffen. Da wird es dann wieder ein bisschen, huiuiui, luftige Höhen, wo wir uns hier argumentativ hinbegeben.
Ja, es wird sehr unangenehm. Dieser besagte Times Magazine beinhaltet eine These, dass ein Mann, der nicht pfeifen kann, laut einem urbanen Mythos homosexuell sei. Also, zumindest da ein Trugschluss vorliege, dass vor allem homosexuelle Männer nicht pfeifen könnten, wäre also ein Indiz und in dem Times Magazine Artikel stand eben, dass Scaramanga dies nicht könne, also wäre eine Tendenz da, dass er vielleicht vom anderen Ufer ist. Ich habe lange nicht mehr sowas Dummes gehört, habe das dann auch versucht zu fact-checken, also hab gegoogelt, habe ChatGPT gefragt, ja, gibt's nicht. Also muss man sich überlegen, Ian Fleming hat sich hingesetzt und diesen Scheiß sich selbst zusammen ausgedacht. Das macht es halt auch viel trauriger.
Ja, das macht es auch sehr viel trauriger und manchmal denke ich auch, dass er persönlich ein Problem mit Minderheiten hatte. Ja. Ich komme langsam nicht mehr drum rum. So thematisiert, wie das überall wird. Wir haben ja auch gerne dieses farbigen, weiße, schwarzen Problem, was immer wieder in einer krassen Härte aufgegriffen wird. Natürlich immer unter dem Aspekt, ja, damals hat man darüber anders kommuniziert, leider Gottes. Aber trotzdem hat es immer eine so hohe Präsenz. Und das ist natürlich Bullshit. Und dann nimmt das noch gleich so ein bisschen wieder weg. Da kommen wir ja gleich zu, so, wo er sagt, ja, wird ein bisschen relativiert, nur um dann als quasi finales Urteil von CC doch nochmal zu sagen, ja, muss jeder für sich entscheiden.
Ja, und wir hatten uns ja bei den ersten Büchern noch gefragt, ob er es einfach reinnimmt, um zu polarisieren, ob er da was anregen möchte. Aber mittlerweile glaube ich, das bin ich eher auch auf deinem Trichter, dass ich einfach glaube, der Mann war gefangen in seiner Zeit und in Denkweisen von
Ja, gebe ich dir recht. Also es ist jetzt nicht
alten Strukturen.
Also vielleicht greife ich da jetzt auch zu kurz, aber für mein Gefühl ist es nicht so, als möchte er sich damit künstlerisch in seiner Freiheit als Autor mit diesen Themen auseinandersetzen, um Denkprozesse bei den LeserInnen anzuregen. Das sehe ich eher nicht tatsächlich.
Nee, ich glaube,
dafür geht es dann oft auch einfach nicht tief genug so.
Irgendwelche Stereotypen bedient und die dann halt auch noch sehr, sehr extrem. Macho, wie er ist, muss dann erstmal checken, wie es mit seinen Five Skills läuft. Nicht, dass er auf einmal doch schwul geworden sein könnte. Das wäre eine fatale Entwicklung. Klappt, kein Problem. Er ist nach wie vor straight, hetero. Klasse, wunderbar. Klasse. Danke für die Info.
Dafür gab es Applaus.
Womöglich ist Scaramanga gar nicht der große Casanova und hat stattdessen einen Minderwertigkeitskomplex, der kompensiert werden muss. Weiterhin ist eine Schusswaffe und ihre Möglichkeiten ein absolutes Machtsymbol mit starkem psychologischen Reiz, die sich Scaramanga da bedient. Die Waffe in sich ist halt unfassbar mächtig, nicht nur durch die Person, die abdrückt, Es ist eine der einschneidendsten Erfindungen in der Vergangenheit. Ich glaube, da würde ich sogar mitgehen, weil es einfach ein komplett tödlicher Gegenstand ist, ja, den jeder Depp benutzen kann. Also du brauchst keine körperlichen Voraussetzungen, um eine Waffe zu bedienen und hast damit ein Resultat, was wirklich das Leben beenden kann von jemandem. Und dafür auch, genau dafür halt erschaffen wurde. Also es geht ja wirklich nur darum, Leute zu töten. Scaramanga sei Paranoiker mit Autoritätskomplex, sexuellem Fetisch, eventuell homosexuell, wenn sich seine Theorie da bewahrheitet. Er hat großen Schaden angerichtet und sollte schnellstmöglich liquidiert werden, wenn nötig mit den eigenen Mitteln und einem ähnlich guten Mann, den man da ins Rennen schicken sollte. Ansonsten ist das wahrscheinlich einfach nur ein weiteres Opfer auf der Liste Scaramangas. Das Ding wurde sowohl vom Leiter der Karibikstelle als auch vom Stabschef bereits gesichtet und unterschrieben. Also man stimmt dem zu. M unterschreibt ebenfalls und fragt nach einer expliziten Vorgehensweise und sich selbst dabei, ob das vielleicht doch James' Todesurteil ist.
Optimal, würde ich sagen. Das ist eine Top-Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, ich bin nicht so begeistert von CC. Wir haben es ja gerade schon gut auseinandergenommen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr dazu verlieren. Bisschen verstiegen finde ich schon. Ein, zwei Sachen sind da vielleicht auch dran, wo ich sagen würde, ja gut, das ist vielleicht ganz gut beschrieben, wie zum Beispiel das mit den Waffen. Da eine ganz gute Einschätzung geliefert, aber ja, sehr wilde Argumentation und letztendlich auch eine Doktorarbeit, die der gute CC dann anscheinend unter diese Personalakte geschrieben hat. Also es waren ja auch wieder bei mir 4 Seiten oder sowas gefühlt zu den Kommentaren von CC.
Ja.
Aber gut. So weit, so gut. Mal schauen, wie man daraus eine geile weitere Geschichte machen kann.
Kapitel 4. Zeitsprung.
Ja, genau. Das ist der Klassiker, wenn nichts mehr einfällt. Der etwas andere Tag. Was eigentlich nur ein kurzer, schweißgebadeter Aufenthalt im Airport Solarium Kingstons sein sollte, endet als Tag voller Zufälle. Da sagt noch einer, Horoskope aus der nächstbesten Klatschzeitschrift taugen maximal als Papierflieger oder für die Toilette. Denn schließlich muss man nicht immer gleich den perfekten Masterplan auf Tasche haben. Einfach mal treiben lassen, reicht vielleicht auch. Ein bisschen Hokuspokus und schwuppdiwupp, der Tag eines kleinen Kuriers im Auftrag ihrer Majestät ist gerettet. Hey, wer wird's glauben? Wir sind mal wieder auf Jamaika. Ich Geil. Hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir da so schnell zurückkehren, aber bitte, da sind wir wieder und tatsächlich handelt es sich tatsächlich dann direkt auch um Bond, der dort zwischengelandet ist, eigentlich auf dem Weg mit einem Flug nach Havanna. Aber ja, Pech gehabt, er muss halt 2 Stunden in der Sonne brüten. Der Flughafen ist jetzt auch nicht wirklich richtig geil. Serviceorientiert ist, glaube ich, was anderes. Und so schwitzt Bond halt etwas trübselig vor sich hin. Überlegt sich noch so, jo, könnte man vielleicht rüber einmal nach Kingston rein. Auch das ist leider nicht im Bereich des Möglichen bei 2 Stunden. Und ja, insgesamt ist er relativ alleine noch mit 2 anderen Gästen am Flughafen. Das heißt, er geht erstmal ins nächste beste Geschäft, beziehungsweise auch das einzige Geschäft am Flughafen und besorgt sich seine Lieblingsbroschüre auf Jamaika, wo er sich ja bestens auskennt, nämlich den Daily Cleaner. Da sonst nichts passiert, führt er sich ihn in voller Gänze zu Gemüte. Die Themenauswahl ist wie immer ein Riesenhighlight. Es geht offenbar weniger um die Wichtigkeit eines Ereignisses in der weltpolitischen Lage, sondern mehr um die bizarrste Story, die man dann auf die Titelseite klatschen kann. Immerhin, es gibt auch Horoskope und das wiederum macht doch etwas Mut für den Tag, denn der heutige Tag soll wohl etwas angenehmer als die vorherigen werden. Er soll eine angenehme Überraschung für Bond bereithalten, der wiederum das Ganze stark bezweifelt und sich so denkt, ja, ganz bestimmt wird's heute angenehmer. Ich bin seit verfickten 6 Wochen in der Karibik unterwegs, suche und jage den guten Scaramanga. Trinidad war zuletzt das Ziel, davor Caracas, und immer hat er den guten Scaramanga um einen Tag, um wenige Stunden verpasst, also die Spur stimmt, aber zu fassen kriegt er ihn nicht. Das heißt, es ist wohl ja auch nicht wirklich realistisch, dass er ihn nun in seiner Heimat antrifft, also in Havanna, aber da er nicht wirklich andere Ideen hat, wie er da hinkommen kann, hat er sich da erstmal drauf berufen und möchte ihn da mal aufspüren. Immerhin ist er seit Britisch-Guyana, offensichtlich auch ein Stopp seiner kleinen Tour, als Kurier ihrer britischen Majestät unterwegs. Das erleichtert ihm das ein oder andere, weil er so auch einen entsprechenden Ausweis hat und so einfacher an Informationen und vielleicht auch kleine Gefälligkeiten von anderen Personen kommen kann. Ja, insgesamt pflastern dann viele Vents irgendwie auch seinen steinigen Weg. Also so richtig klar scheint die Spur, wie gesagt, nicht zu sein. Aber er ist sich klar, irgendwie muss er hier das eine schaffen, dann das andere. Und so kann er vielleicht irgendwann wieder Oberwasser in dem Fall gewinnen. Das wäre durchaus wichtig, weil er dann sich auch wieder so ein bisschen seine Sporen verdienen könnte und ja, seinen Weg zurück zur Akzeptanz auch finden kann. Er stöbert also in dieser tollen Stimmung weiterhin in dem hochklassigen Cleaner. Ja, und landet letztendlich dann auf der interessanten Seite der Versteigerungen und Anzeigen. Und ja, seine Stimmung hält sich dann so ein bisschen auf, weil er da eine Versteigerungsanzeige von einem Haus findet auf Jamaika. Und er sich dann ja so ein bisschen an seine Mission zurückerinnert fühlt und sagt, ja, ist eine coole Gegend da, ach schön, da war ich ja auch mal in der Ecke, hab hier das ein oder andere Tolle erlebt, heiß wurde es an der einen oder anderen Stelle auch und weniger wegen des Wetters, sondern eher wegen toller Bräute. Also da war schon alles dabei, schöne Erinnerung und das hebt dann seine Stimmung so ein bisschen. Dennoch ist er dann nach einer Stunde mit dem Cleaner eigentlich soweit durch. Das heißt, es wird Zeit für einen Spaziergang über die wenig einladende oder in die wenig einladende und auch nicht wirklich große Flughafensammelhalle, in der auch absolut nichts los ist. Es gibt ein paar Schalter, die sind aber eigentlich nicht besetzt und es sind auch sonst keine Fluggäste da, die sich hier die Zeit um die Ohren schlagen müssen. Also tut er, was er immer tut bei solchen Zwischenlandungen schon Zeit seines Lebens, seit er für den Geheimdienst arbeitet. Er schaut sich die hinterlassenen Botschaften an. Da muss man sich so vorstellen, da steht irgendwie in der Mitte von dieser Ankunftshalle ein, weiß ich nicht was, Turm mit verschiedenen Briefen, die alle nach Alphabet geordnet sind. Und er schaut sich eben an, ja, ist da was dabei? Vielleicht ist ja was auf Bond adressiert. Vielleicht ist ja auch was auf seinen jetzigen Decknamen oder seine Deckfirma, die im Übrigen sich geändert hat, auch eine News, die man nicht unterschlagen darf, von Universal Exports zu Transworld Consortium. Ich weiß nicht, offensichtlich war Universal Export ein bisschen zu durchschaubar, nachdem man damit vielleicht auch in die Presse ist. Jedenfalls, er findet tatsächlich nichts und als er gerade aufgeben will, findet er aber tatsächlich doch was und zwar nicht auf sich adressiert, sondern auf einen gewissen Scaramanga. Und ja, der erste Zufall ist perfekt. Er schaut sich nochmal um, überflüssigerweise, ob ihn irgendjemand beobachtet und reißt sich das Ganze dann unter Nagel, verschwindet ab auf die Herrentoilette und gibt sich die nächste Lektüre. Und der Brief ist tatsächlich nicht mal zugeklebt, sondern wie es der Zufall so will, ist alles offen. Und er erfährt ein paar nette Informationen aus dem Brief, die sich, wer hätte es gedacht, um die Anzeige aus dem Cleaner drehen. Da soll nämlich irgendwie am nächsten Tag ab 13.15 Uhr irgendwelche Muster hingeliefert werden, wo er sich noch fragt, so, jo, keine Ahnung, was für Muster, aber könnte ja interessant sein, steht ja der Name Scaramanga drauf. Ich breche meine Reise an dieser Stelle ab und bleib einmal mehr in Kingston bzw. Jamaika, denn genau hier hier auf Jamaika befindet sich ja die Adresse der Versteigerung. Mhm. Bond hat also tatsächlich, wer hätte es gedacht, durch das Horoskop eine neue Spur bekommen und überlegt sich jetzt, wie er da weitermacht. Merkt dann relativ schnell, ah, die Sache ist vielleicht doch, da könnte was dran sein. Vielleicht wäre auch so ein bisschen Hilfe nicht ganz schlecht. Ich war ja vielleicht auch ein Jahr raus. Da könnte ja so ein bisschen Manpower oder Womanpower durchaus helfen. Erste Amtshandlung ist aber dann erstmal, seine Flüge zu stornieren und sich genauer damit auseinanderzusetzen, woher denn die nächsten Flüge, insbesondere am morgigen Tag um 13.15 Uhr erwartet werden. Da kommt einer wohl aus Lima, der dann irgendwie weiterfliegt Richtung Nordamerika und er denkt sich so, ja, das könnte eigentlich passen. Wir wissen ja, der Scaramanga hat durchaus eine gute Fanbase im Süden von Amerika. Da könnte man ja mal abwarten, ob da nicht irgendwie was Cooles kommt. Zweite Amtshandlung, telefonieren. Auch eine Leidenschaft von Bond, die er gerne mal zu Rate zieht, wenn er nicht weiter weiß und erkennt aber diesmal hier in der hiesigen Station den Commander Ross, den er jetzt eben dann einmal erreichen möchte. Telefonisch ist er aber nicht zu erreichen, wie ihm dann kurz darauf seine Sekretärin mitteilt. Aber hier haben wir die nächste Wendung und den nächsten Glücksgriff. Sowohl Bond kommt die Stimme bekannt vor, als auch seiner Gegenüber, die Stimme auch erkennt und siehe da, es handelt sich um keine geringere als die gute Miss Goodnight, die hier anscheinend zur neuen Sekretärin aufgestiegen ist. Du hattest es ja vorhin erwähnt, auch sie war in diesem Buch schon mal Thema, sage ich mal, wo es hieß, ja, sie kümmert sich um den Aufbau einer neuen Station, eines neuen, genau, Inhabers der Station, dass der da seine neuen Strukturen aufbauen kann oder implementieren kann. Und ja, ist eine freudige Überraschung für beide. Und ja, bevor es aber zum spaßigen Teil dann geht, Bond hat natürlich größtes Interesse, hier Goodnight zu treffen. Freude ist ganz ihrerseits. Gibt's aber zuvor noch ein paar Dinge zu erledigen. Bond braucht nämlich verschiedene Informationen. Einmal braucht er Informationen zu der leitenden Person von Froome, einer ansässigen Firma, die sich hauptsächlich um Zuckerrohrgeschäfte kümmert. Gerne auch mit einem sehr großen Maßstab der Karte des Geländes, sodass er sich da zurechtfinden kann gegebenenfalls. Und außerdem braucht er jamaikanisches Geld, weil war ja nicht zu erwarten, dass er hier Zwischenstopp macht. Außerdem bittet er Goodnight auch noch darum, telefonisch einiges über die Auktion in Erfahrung zu bringen. Da verlässt er sich aber ganz auf ihr Talent, das wird sie schon hinkriegen. Und wenn das alles gemacht ist, dann können sie sich ja heute Abend im Morgans Harbor treffen, einem Hotel, das Bond auch bestens kennt, wo er offensichtlich, wie sich kurz darauf herausstellt, auch bestens bekannt ist. Und genau, er bestellt dort schon mal sicherheitshalber für den Abend 2 Hummer und lässt sich auch noch ein bisschen Shampoos mit Eis fürs Abendessen aufquatschen. Dann ist aber ein bisschen Zeit für den Mittagsschlaf. Das geht relativ schnell vorbei. Als er aufwacht, ist es irgendwie kurz vor 6. Er ist ein bisschen raus aus dem Leben, checkt nicht so ganz, wo er ist. Er erinnert sich aber dann an die Behandlung, die er durch Dr. Maloney bekommen hat. Er erinnert sich an die ganzen Elektroschocks, die er bekommen hat, um sein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Weiß auch noch, oh ja, irgendwie war das keine so ganz angenehme Sache. Ein bisschen Schiss hat er davor auch gehabt, dass er da irgendwie an die Liege geschnallt wird, dass er nicht wieder fit wird, dass die Schocks zu stark sind und hast du nicht gesehen. Am Ende hat die Behandlung aber Wunder gewirkt und ihm wurde dann auch in aller Ruhe erklärt, was geschehen war, was der KGB mit ihm gemacht hat und allein diese Erkenntnis oder diese Gespräche haben ihm geholfen zu sagen, okay, hier ist was gehörig schiefgelaufen. Ich gehe ab sofort wieder auf KGB-Jagd oder auf Jagd nach dem Osten, wie auch immer, seinen größten Gegner. Nur mit dem Gedanke, ja, der ihn jetzt auch gerade dann wieder kurzzeitig ein bisschen triezt, was er M angetan hat oder fast angetan hätte, kommt er nur schwer klar. Aber ja, den Rest haben dann eben Schießtraining, Instruktionen vom Personalchef und so weiter wieder gerade gerückt, sodass er dann nach 6-7 Wochen aus der Klinik entlassen wurde und in diesem Fall gestartet ist. Dann sind wir auch schon quasi beim Abendessen, beziehungsweise Bond macht einen kleinen Abstecher zur Bar, zieht sich zwei Kaltgetränke rein, überlegt, wie er Scaramanga stellen kann. Ihn im 1:1 rauszufordern, ist vielleicht nicht ganz das, was die sinnvollste Aktion wäre, mit gewissen Risiken verbunden bei so einem guten Schütze. Und ansonsten gibt es natürlich verschiedene Optionen für sein Auftreten. Er ist auch hier wieder als reicher Schnösel oder könnte er zumindest unterwegs sein, der sich nach Bauplätzen umschaut, sodass die Überlegung, sich das Haus anzuschauen oder da irgendwie mal sich näher umzusehen, gar nicht mal so dumm wäre. Und mit seinem neuen Namen, der Transworld Consortium, ist er halt auch immer für alle Fälle gut gewappnet, weil die einfach herrlich nichtsaussagend ist und er sich so als reicher Geschäftsmann in jegliche Geschäfte, sei es von Zucker bis was weiß ich was, Guano, falls man das hier wieder irgendwo findet, bestens einmischen könnte. Auch seinen Deckennamen will er unters Volk streuen. Er ist diesmal unter dem Namen Mark Hazard unterwegs. Und das kann ja auch nicht schaden, den Namen schon mal zu droppen und so ein bisschen für Publicity zu sorgen bei seinen Absichten. Dann holt ihn Goodnight mit einem Kuss aus dem Hier und Jetzt zurück. Sie scheint sehr, sehr erfreut zu sein oder beide sind eigentlich ziemlich entzückt, dass sie sich so unverhofft hier wieder treffen. Bond vergisst sogar ganz seine guten Manieren, schafft es dann aber doch noch gerade so, auch noch für sie einen Drink zu bestellen, nachdem er sich ja bereits zwei reingeleert hat. Und die Arbeitskleidung, die er sich von ihr gewünscht hat, die ist auch vorzüglich. Die sitzt nämlich an den richtigen Stellen so, wie er sich das erhofft hat. Das heißt, ja, alles bestens, der Abend kann starten. Bond will aber natürlich wissen, ob sie die Aufgaben erledigt hat. Hat sie in der Tat. Sie konnte das Geld besorgen. Sie hat auch den alten Sunbeam von Strangways, den wir ja durchaus bestens kennen aus verschiedenen Büchern, hat sie ihm zur Verfügung gestellt. Sie hat den Namen von Froome, also der Zuckerrohrfirma, in Erfahrung gebracht, ein gewisser Tony Huggle, sowie einige Infos über ihn und sein Geschäft. Die Geschäfte laufen wohl gar nicht mal so gut, sind auch durchaus verschiedenen Sabotagebränden unterworfen, die, so wird zumindest vermutet, in der Station wie heißt die Station eigentlich auf Jamaika? Station J?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Ja. Die bei der Station J, ja, davon ausgehen, dass Castro hinter dem Ganzen steckt, weil er versucht, die Konkurrenz klein zu halten, um am Ende bessere Weltmarktpreise zu erhalten und seine Vormachtstellung im Verkauf des Zuckerrohrs, weil sonst gibt sein Land wohl nicht viel her, hochzuhalten. Goodnight aber ist sich auch recht sicher, dass in Kuba gar nicht mal alles so toll läuft. Das heißt, Castro wird vielleicht bald irgendwie fallen gelassen werden von Russland und das wiederum hätte dann natürlich weitere Folgen. So viel mal zur politischen Lage vor Ort. Bond ist insgesamt zufrieden mit den Hausaufgaben von Goodnight, hat aber ja noch weitere Fragen. Erkundigt sich aber zwischendurch erstmal nach dem Chef. Was da so los ist, der ist irgendwie verschollen seit 2 Tagen, sollte er eigentlich schon wieder zurück sein, war auf einer Mission in Trinidad. Und ist von dem Auftrag halt nicht zurückgekehrt. Dort hat er spannenderweise Scaramanga gejagt. Bond sagt einfach gar nichts dazu, sondern hört sich das Ganze an. Mary Goodnight hat dann Alarm geschlagen, dass er nicht zurückgekommen ist, aber irgendwie hat es auch keinen so richtig im Hauptquartier gejuckt. Dementsprechend wartet sie noch heute und wenn er nicht gestorben ist, kommt er vielleicht irgendwann mal vorbei. Bond ist auch extrem emotionslos und sagt so, hey, finde ich eigentlich auch nicht schlimm, dass er nicht da ist. Ich habe heute eben mehr Bock auf seine Nummer 2 und die sitzt jetzt ja vor mir. Insofern können wir ja eigentlich zum spaßigen Teil übergehen. Weil auch aus dem Versteigerungshaus hat sie noch einige Informationen rausholen können. Dabei handelt es sich um ein zwielichtiges oder auch nicht zwielichtiges Bordell, das ja irgendwie für Mary Goodnight gar nicht mal so angenehm war, das ganze Gespräch, weil es doch einige unangenehme Fragen, Rückfragen an sie gab. Alles in allem aber Bond ein großes Stück in seiner Mission vorwärts gekommen, von der wir davor noch nicht mal viel erfahren haben und hat jetzt ab sofort auch eine Verbündete an der Seite, die du dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen weiter einführen darfst.
Darf ich das? Spannend. Ja, ich dachte schon, als das Kapitel aufzugreifen, als es dann um diese Zuckerrohrgeschichte ging, dachte ich, nicht schon wieder so ein Guano-Exkurs. Aber es war tatsächlich gar nicht so unspannend und es war auch außenstehend relativ nachvollziehbar.
So, genau, es war mal so lokalpolitisch oder ja.
Es ging ja gar nicht so sehr in erster Linie um den Zuckerrohranbau und so weiter und so fort, sondern darum, was das halt in der Weltpolitik oder in der Weltwirtschaft auslöst und damit dann in der Politik. Und das fand ich eigentlich gar nicht verkehrt.
Nichtsdestotrotz, das mit dem Zusammenfassen der Kapitel hat so mittelmäßig geklappt, aber es ist einfach unfassbar viel Seitenwege diesmal. Also deshalb, das meinte ich auch so mit ein bisschen unterschiedlicher Erzählvorgehensweise. Man kriegt nicht nur noch, also abgesehen von der Akte, voll viel hingesetzt, sondern schon immer wieder so Stränge, die machen Sinn in sich und machen die Erzählung ein bisschen runder und besser lesbar. Aber ja, es wird schwieriger zu differenzieren, was eigentlich hier alles in unserem Podcast gehört.
Ja, spielt unserem Stil auch nicht so sehr in die Karten, weil die bisherigen behandelten Kapitel relativ kompakt waren und man da ein bisschen mehr liefern konnte als eine stringente Zusammenfassung. Und jetzt die Kapitel gerade relativ lang sind und wenn man weiterhin das Ganze recht gut ausformulieren möchte, zieht sich das dann doch ganz schön. Ja. Aber man möchte dann auch ungern irgendwas weglassen und nur aufs Wesentliche gehen. Deswegen seht uns das bitte nach. Aber jetzt kommt auch schon Kapitel 5, nämlich Love Lane 3,5. An Jamaikas bröckeliger Südküste verschlägt es Bond in die Love Lane. Ein schiefes Haus, halb Bar, halb Vogelvoliere, geführt von der charmant chaotischen Tiffy. Zwischen Hühnersuppe, launigen Gesprächen und flatternden Haustieren wirkt alles fast gemütlich, bis ein neuer Gast auftaucht. Elegant, kühl und mit einem Lächeln, das nichts Gutes verheißt. Plötzlich wird die tropische Hitze ein bisschen zu heiß und Bond ahnt, der Abend in der Love Lane verspricht weniger Liebe als gedacht und der altvertraute Geruch des Totengräbers feiert sein Comeback.
Hieß die bei dir wirklich Love Lane? Bei mir haben sie wieder alles übersetzt so. Bei mir hieß die Liebesstraße. Und ich war schon so, weiß ich nicht, ob die wirklich so heißt da vor Ort. Nee, bei mir das würde mich wundern.
Tatsächlich Love Lane.
Schade.
Also wir kriegen die Information, Jamaikas Südküste ist deutlich weniger sehenswert als der Norden. Die knapp 200 Kilometer, die James Buckelpisten entlang gurkt, begleitet ihn Mary Goodnight zwecks Navigation oder Pannenhilfe, so ihre Argumentationskette.
Ist klar.
Am Nachmittag erreichen sie dann den beschaulichen, schicken, in Anführungsstrichen, Vorort von Savlamar. Wenig jamaikanisch und neben der Villa des Firmenleiters eher uninteressant und weniger sehenswert. Also kein allzu schöner Urlaubsort, würde man behaupten. Mary bekommt einen Mietwagen für die Rückfahrt, man verabschiedet sich relativ sachlich. James hat ja auch keine Details über seinen Auftrag verraten, aber verspricht ihr mehr oder weniger ein Wiedersehen, wenn der Fall abgeschlossen ist. Dann fährt er weiter zum Hafen, also in Richtung Love Lane oder für dich Liebesstraße. Die ist extremst runtergekommen. Also wirklich, das klingt nicht so, als will man da sein. James schaut sich die Gegend sehr gut an, also fährt durch alle möglichen Seitenstraßen und stellt dann den Wagen an einem sicheren Ort ab, wie er denkt. Versichert sich auch mehrmals, dass sein Auto auch gut abgeschlossen ist. Also auch
Gegend das klang nicht so, als könnte man das Auto sicher abstellen, aber nur so ein Gefühl.
Ja, das ist ein gutes Gefühl. Und geht zu Fuß in die Love Lane rein. Er kauft Kippen in einem Kiosk und fragt direkt auch, wo er die Hausnummer 3,5 befindet. Bekommt einen neugierigen bis anrührigen Blick zugeworfen und eine Wegbeschreibung. Er macht sich dann rauchend zu diesem Anwesen und wirkt dabei wie der größte Touri, um seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Und ja, beobachtet das Ganze. Früher war das wohl mal ein stattliches, bedeutendes Haus. Mittlerweile ist es ja in die Jahre gekommen, die Farbe blättert ab. Hühner und Hunde tummeln sich da im Innenhof. Wirkt nicht sonderlich einladend, ehrlicherweise. Einzig allein ein nahegelegener Baum strahlt in seiner Blüte, obwohl beide müssten ungefähr gleich alt sein, so folgert James. Also 50 Jahre tippt er. Der Baum hat es aber besser geschafft. Eine Dame sitzt in einem Stuhl unter diesem Baum. James geht näher ans Haus ran und sieht, dass die Tür auf ist, sieht verschiedene Werbungen für Bier, Zigaretten und Co. Die Adresse scheint auch zu stimmen. Das Hausnummer passt. Hier steht auch irgendwas von wegen Dreamland. Zudem gibt es auch Snacks und täglich frische, scharfe Hühnersuppe. Also für alle was dabei. Er geht rein, geht an die Theke und schon kommt die Frau von draußen hinter ihm her. Sie ist anscheinend recht hübsch, hat Ahnen unterschiedlicher Nationalitäten, wird uns genannt. Ja, was auch immer uns das jetzt sagen soll. Also wahrscheinlich keine Einheimische in dem Sinne. Was sie für James nur noch reizvoller macht, in ihren Augen liegt immer so ein gewisser flirty Unterton und sie fragt, was sie für James tun kann. Der hätte gern erstmal ein Bierchen. Das bekommt er auch, bekommt während des Hohlprozesses des Bieres auch einladende Blicke und tiefergehende Dekolletés, die er anschauen kann bei ihr. Also da wird gearbeitet, bis der Arzt kommt. Er sagt, er habe gesehen, das Haus steht zum Verkauf und ob sie die Besitzerin sei. Darüber muss sie lachen und entblößt damit ihre kaputten Zähne. James folgert, okay, das war wohl ein bisschen zu viel Zuckerrohr. Da macht sich Karius bemerkbar. Sie sei lediglich die Verwalterin des Cafés und vielleicht wisse er auch über die weiteren Angebote Bescheid. Zwinker, zwinker. Er sagt, nee, wie, was macht ihr denn hier noch? Gibt's hier, weiß ich nicht, noch ein Dartautomat, gibt es eine Kegelbahn unten, was erwartet mich denn hier? Ja, oben sind 6 Zimmer mit Damen, das kostet 1 Pfund, also ein unschlagbar günstiger Kurs, würde ich behaupten, ohne da auf den Erfahrungsschatz zurückzugreifen, aber nichts, was sehr wirtschaftlich klingt. Ja,
kommt mir auch sehr günstig vor, aber auch ich kann da nicht mit Erfahrungsschatz dienen.
Zudem bekommt auch die Information, Sarah wäre gerade frei. Wenn er aber eher auf kräftigere Frauen stehe, dann muss er noch einen Moment warten. Die andere Dame, also die beschriebene, hat gerade noch Besuch. James lehnt dankend ab, sagt, prinzipiell immer gerne, aber heute ist ein bisschen zu warm. Und fragt, was mit Tiffy, also mit ihr ist. Also, was geht denn bei ihr? Dann sagt sie, sie heiße Tiffy und Sex habe sie nur aus Liebesgründen und nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Und ihre Aufgabe sei das Verwalten, nicht die eigentliche Arbeit dahingehend. Der James findet den Namen spannend. Sie erklärt, das kommt von Artificial. Ihre Mom hat all ihre Kinder nach Blumen benannt. Bei ihr blieb keine Blume mehr übrig. Allem Anschein nach, also sie hat irgendwie 5 Geschwister. Bei 5 war dann Ende bei der Mutter. Deswegen Artificial. Und weil das in der Schule nicht so gut ankam, hat man Tiffy draus gemacht. Das ist hängen geblieben. Klingt auch ein bisschen besser. James stellt sich als Mark vor, er sei hier geschäftlich wegen dem Zuckerrohr, blabiblub, und suche noch eine Bleibe eventuell für die Nacht. Und sie sagt, ja, an sich kannst du auch hier schlafen, ist eher unüblich, vielleicht auch nicht so sonderlich empfehlenswert. Allerdings sind manche Gäste relativ laut, also das müsste ihm klar sein, und die sanitären Anlagen sind nicht so gut. Also sie macht keine Werbung, aber ist wenigstens ehrlich. Sie rät ihm auch ab, das Haus generell irgendwie zu mieten oder zu kaufen. Das Dach ist komplett undicht, das würde mehrere Tausende kosten. James fragt, warum das Haus dann überhaupt verkauft wird. Ist irgendwie an polizeilichen Gründen, darf das Bordell hier nicht laufen. Ist dazu nö, ist alles konform, alles fein. Nur die Frau des Besitzers hat ihre Konfession geändert. Die ist jetzt katholisch geworden und im Katholizismus kommt es nicht so gut, wenn man ein Bordell betreibt. Deswegen soll das veräußert werden und ihr Anteil des Gewinnes des Verkaufs soll in die Kirche fließen und die sollen da ebenfalls ihr Dach machen können von dem Geld. Also das der Teil dahinter. James sagt, oh, das ist aber schade. Tiffy wird dann allem Anschein nach Kingston zu Verwandten gehen und dort ihr Glück suchen. Aber sie wird die Love Lane, das Haus und auch diese familiäre, freundschaftliche Gegend sehr vermissen und die Atmosphäre, die damit schwingt. Man hat sehr gute Freundschaften und sie sagt auch ehrlich, wenn die Männer nett sind, dann müssen die auch nichts zahlen für ihren Besuch. Also man ist da sehr entgegenkommend. James fragt, ja, und Geld ist euch irgendwie scheißegal? Also es ist ja so gar nicht wirtschaftlich. Also von was lebt denn ihr so nach dem Motto? Sie sagt, ja.
Luft und Liebe.
Ganz genau, es geht hier nicht ums Wirtschaftliche. Das ist so ein West-Ding, das wollen wir nicht. Es ist eine öffentliche Einrichtung, ähnlich wie eine Bibliothek, wie eine Schule, wie ein Kindergarten, sowas halt. Also dann bricht sie ab, weil sie merkt, wie spät es ist und dass es Abendessenszeit ist. Sie macht das Fenster auf, zwei schwarze Vögel kommen rein, drehen eine Runde in dieser Bude und landen dann auf dem Tresen, werden dort von Tiffy mit Crackern gefüttert, die sie selbstständig bezahlt. Also sie tut dann Geld in die Kasse, um sie damit Crackern zu füttern. Sie geben auch so menschenähnliche Geräusche von sich. James hat es noch nie gesehen oder gehört. Also ganz, ganz seltsame Tiere. Man nennt sie, oder sie nennt sie Klingklings oder offiziell jamaikanische Krackeln. Sie sind sehr freundlich und auch lustig und deswegen ist das Tiffys Lieblingsvogel. Also sie hat anscheinend eine gute Bindung zu den beiden. Das erste Abendessen hat ja wie gesagt Tiffy bezahlt, den zweiten Gang bezahlt James und sie macht den Vögeln auch direkt eine Ansage von wegen, jetzt ist hier mal gut, jetzt wird nicht mehr auf den Tresen geschissen, ich mache hier nichts mehr weg und wenn ihr mich weiter pickt, dann gibt's nichts, der Mann ist so lieb zu euch, jetzt benehmt euch mal. Mitten während des zweiten Gangs hört sie dann über sich eine Bewegung und ja, Schlussfolgert, der Kunde ist fertig. Tiffy bekommt dezent Panik. Er ist wohl ein guter Kunde, mag sie aber nicht und ganz besonders die Vögel nicht. Sie persönlich mag er nicht, weil sie nicht mit ihm ins Bett geht. Das stört ihn.
Was ein solider Grund, Mensch.
Ja, manche sind da ein bisschen eingeschränkter. Sie versucht, schnell die Vögel rauszubekommen, doch die trennen sich nur ungern vom Essen, bleiben also da. Also flieht sie James an, einfach die Situation irgendwie auszusitzen, sich nicht provozieren zu lassen, gar nichts zu tun. Er kann auch gerne noch ein Bier haben, aber das wird jetzt sehr unangenehm. James hört dann hinter sich den Perlvorhang, macht sich bereit, zur Waffe zu greifen, ahnt schon ganz Übles, nimmt das Angebot des Bieres an, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht und sagt, vor dem Hauch des Totengräbers wird es immer noch mal richtig heiß, also eine Anspielung aus dem Band, den wir zuletzt gelesen hatten, nämlich Leben und Sterben lassen. Der Mann, der reingekommen ist, sagt, der sei bereits hier, also der Totengräber, also scheint nicht so ganz freundlich zu sein. Und James dreht sich um, erkennt Scaramanga sofort, die Beschreibung aus dem Headquarter werden ihm fast gar nicht gerecht, also er hat eine außergewöhnliche Figur, zeigt kein ernstzunehmendes Interesse an James, ist irgendwie in seinem eigenen Film unterwegs, kommt zur Bar und sagt, dass er manchmal aus Spaß Leute zum Tanzen bringt, schießt dann auf deren Füße, auf deren Beine. James sagt, warum machst du so einen Scheiß? Also was zur Hölle ist denn, was bist du denn für einer? Ob James nicht wisse, wer er sei oder ob hier die panische Dole dir da nicht erzählt hat, wer ich bin. Also er markiert direkt mal den dicken Max. James sagt, nee, überhaupt keine Ahnung. Das Gespräch wird auch, also es werden immer Gespräche angefangen oder Themen angefangen, die werden fallen gelassen und das nächste wird aufgemacht. So jetzt auch hier, ist es erstmal egal. Es wird dann gesagt, hey, wer bist denn du eigentlich? Du bist aus der Großstadt, was machst du hier? Bist du ein Cop oder irgendwas in der Richtung? Scaramanga hat in einer unfassbar schnellen Geschwindigkeit seine Waffe bereits gezogen und auf James gerichtet. Also er hatte gar keine Chance, irgendwie zu reagieren. Der sagt, yo, alles klar, hier, ich lade dich auf einen Drink ein, geiler Auftritt, richtig coole Nummer gewesen. Hier hast du mal richtig einen Pistolero raushängen lassen. richtig zirkusreif und versucht irgendwie das Ganze mit Humor aufzulösen, weiß aber innerlich, ey, die Nummer hier, die ist gerade mächtig am Kippen, ich komme nicht an meine Waffe ran, vorher bin ich tot. Selbst Tiffy hat verstanden, dass es für mich gerade nicht so gut aussieht, alles nicht so glücklich. Auch die Vögel wollen aus der Situation entfliehen, kommen aus dem Fenster, werden dann aber von Scaramanga hingerichtet, blitzschnell, fallen die zu Boden. Tiffy rastet aus, wird hysterisch, wirft eine Bierflasche, es wird nicht mal gesagt auf ihn, sondern irgendwo an die Wand, die zerschellt, dann fällt sie in sich zusammen, schreiend und weinend. Weiß auch nicht mehr, was sie machen soll. James steht auf, will gehen, richtiger Gentleman. Hey, ich bin raus aus der Nummer hier. Scaramanga packt ihn sich mit gezogener Waffe und fragt ihn, ob er den verlockenden Hauch des Totengräbers nicht auch mal kennenlernen will. Also schafft ihm da ein Angebot. James sagt, er soll seine dreckigen Finger wegnehmen und ob er denn gar keine Manieren mehr habe. Und das ist der Moment, wo Scaramanga aus seiner Trance rausgerissen wird und erstmal bewusst James wahrnimmt und jetzt auch ein bisschen interessiert an ihm ist, weil nicht jeder ihm die Stirn bietet. James geht nochmal auf die Frage ein, lehnt den Geruch des Totengräbers dankend ab und empfiehlt Berlin 45 als Variante. Aber das wird er bestimmt nicht kennen, weil dafür sei er viel zu jung. Dann wüsste er Bescheid, was wirklich der Hauch des Totengräbers ist. Und damit endet mein Kapitel.
Starke letzte Worte, ja. Aber...
Aber ein ganz, Szene, so ganz konfuses Gespräch oder ganz konfuse Situation, voll. Für mich auch nicht so richtig greifbar gewesen.
Voll. Also ging mir auch so. Ich fand es auch sehr schwierig, da zu folgen. Oder dann waren es war irgendwie so ein dreischichtiges Gespräch teilweise, wo drei Themen angefangen wurden und immer auf eine andere Frage, die schon voraus, 3-4 Sätze vorausgestellt wurde, wurde dann wieder beantwortet irgendwie. Aber ja, jetzt haben wir ja eigentlich alle wichtigen Akteure, oder? Und sind noch nicht mal bei der Hälfte vom Buch. Was ist denn da los?
Finde ich auch spannend. Also vor allem, das Buch könnte jetzt auch enden. Also wenn einer von beiden stirbt, ist die Nummer durch, würde ich behaupten.
Ja, so schlecht war es bisher noch nicht. Insofern, das würde ich mir jetzt noch nicht wünschen, aber...
Ja, es ist sehr konfus und wir haben sehr viele... Ja. Also ich finde auch diesen Sprung, also diese Aufmachung mit dem Attentatsversuch auf M, fand ich sehr spannend. Aber die Auflösung dann zu sagen, ja okay, das war jetzt eher kläglich und jetzt geht er zu Moloney und... Wie das, ja,
auch, dass was M da läuft, das brauchen wir nicht wissen. So entspannt innerhalb von Stunden reagiert. Es wäre cool gewesen, auch noch ein bisschen sich mit ihm zu beschäftigen oder ein paar Sanktionen gegen Bond zu haben und im Prozess zu merken oder im Prozess mitzukriegen, dass M sagt, ja, ist vielleicht doch nicht, der Arme hat viel durchgemacht, komm, ich gebe dem nochmal eine Chance oder so. So wäre es ja auch gewesen. Aber so wurde es innerhalb von der Denkprozess von M innerhalb von einer halben Seite gefühlt abgehandelt.
Ja, oder auch diese Themen, die James ehrlicherweise angesprochen hat, rund um den Missbrauch als Waffe. Also, dass man das einfach mal in einem Dialog nochmal aufgemacht hätte und auch diese Moloney-Behandlungsgeschichte mit den Flashbacks vielleicht aus der Russlandzeit irgendwie, aber da gar nichts. Da wurde Scott ja komplett ausgeklammert
und jetzt sind wir schon mitten im Film. Knapp anderthalb Monaten, zwei Monaten zu machen, ist schon auch ordentlich. So, ja.
Aber wir sind mal gespannt, was die nächsten 5 Kapitel mit sich bringen. Und danach ist es ja ehrlicherweise gar nicht mehr ganz so viel. Also da müsste sich jetzt schon gut was tun. Aber es hat sich ja auch schon einiges getan. Wir bleiben gespannt und wir bleiben anscheinend auch auf Jamaika. Wir haben im letzten Buch dort aufgehört und jetzt geht's
unmittelbar weiter. Das ist mir langsam ein bisschen viel Jamaika, ehrlich gesagt. Aber hey.
Verlockend. So, abschließend jetzt noch das große Der Mann mit dem goldenen Colt-Quiz. Ich versuch dich mal zurückzuentführen zu zwei Fragen, die du bereits beantwortet hattest während unserer Filmepisode, nämlich eine Ortsfrage, die lautete, in welcher Stadt arbeitet Lazar, der Waffenentwickler, und du natürlich sofort aus der Pistole geschossen antworten konntest, Macau, und hast schon mal einen Punkt gesammelt.
Hätte ich heute noch gewusst.
Ja, komm.
Aber auch nur, weil wir es von Macau vorhin hatten, sonst wäre mir der Name, glaube ich, nicht mehr gekommen. Ich hätte gewusst, um wen sie es dreht, aber gut, ja. Du wolltest mich zurückholen, ich bin wieder da.
Und eine Regiefrage hast du bekommen, die lautete, von welchem Schriftsteller ist Christopher Lee der entfernte Cousin? Und da wusstest du leider nicht weiter.
Ja, habe ich reingekackt, das war nicht gut.
Und die Antwort war relativ naheliegend, nämlich Ian Fleming. Also das war...
Ist natürlich haften geblieben. Hätte ich dir jetzt wie aus der Pistole à la Scaramanga antworten können.
Ja, das kannst du ja gleich machen. Also momentan hast du einen...
Das war doch schon wieder ein bisschen suffisant auch. Also,
ein bisschen vielleicht. Momentan ja, hast bitte. Du ein Remis erzielt, also 1-1. Wir haben jetzt noch 4 offene Fragen, das passt nämlich sehr gut, weil wir haben 4 offene Episoden und jetzt kannst du noch frei wählen zwischen einer Schauspielfrage, einer Filmfrage, einer Fahrzeugfrage oder einer Auftragsfrage.
Mach mal Schauspiel, ich glaube, da tue ich mich am schwersten mit.
Das glaube ich auch.
Ja, geil.
Sag mir doch mal, klasse. Wer spielte nochmal den Schnickschnack?
Jo, cool. Wie er aussieht, easy. Wer gemeint ist, auch easy. Aber, ne, das bringe ich beim besten Willen nicht mehr zusammen. Das hätte ich dir schon während dem Film nicht sagen können. Also das ist eine undankbare Frage.
Ja, ich kann nicht
streichen, wir cutten das einfach am Ende raus.
Nee, klar. Ich kann dich leider auch nicht hinleiten. Also das ist ja wirklich eine Sache.
Nee, alles gut.
Es gibt ja jetzt auch keine anderen Filme. Ich glaube, das entweder man kennt ihn oder man kennt ihn nicht. Und,
genau, du musst mich jetzt auch nicht hinleiten. Du kannst mir auch so einen halben Punkt einfach gut schreiben und dann vergessen wir das Ganze einfach. Das
sind wir mal Vornamen. Gut, dann nehmen wir den Spaß hier an der Stelle auf und sind optimistisch gestimmt, dass das in der nächsten Ausgabe dann wieder flutscht. Es wäre Hervé Villaché gewesen.
Natürlich. Noch nie, doch gehört habe ich ihn wahrscheinlich schon, aber nicht mehr wissentlich.
Aber von all den 4 Fragen war das auch die anspruchsvollste, würde ich behaupten. Bei dem Rest hast du wieder gute Chancen und kannst du immer noch mit. Kannst immer noch mit 4 von 6 aus diesem Buch rausgehen, beziehungsweise aus diesem Kosmos. Gut, dann sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns darauf, in 2 Wochen daran anknüpfen zu können mit den nächsten 5 Kapiteln. Dann ganz federführend von dir eingeleitet und hoffen, ihr habt bis dahin eine gute Zeit. Beziehungsweise hattet Spaß an der Folge, konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet vielleicht mal schmunzeln oder habt irgendwie was zum Nachdenken gefunden und seid genauso gespannt wie wir, wie es denn weitergeht in Der Mann mit dem goldenen Colt. Und damit bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich deinen abschließenden Worten an und wir sehen uns in 2 Wochen oder hören uns besser gesagt. Bis dahin.